So, dann lege ich mal los. Die Geschichte, die zur heutigen Predigt führt, hat was Lustiges an sich. Wir hatten bei uns in der Gemeinde vor einiger Zeit eine Predigtreihe, die in anderthalb Jahren die ganze Bibel behandelte. Natürlich nicht Vers für Vers, klar, sondern so in großen Sprüngen, um so ein bisschen so einen Überblick zu kriegen. Und ich war mit dem Buch Ruth aus dem Alten Testament dran. Und ehrlich gesagt hatte ich Ruth bis dahin nie große Aufmerksamkeit gewidmet. Und als ich hörte, dass ich darüber predigen sollte, musste ich erstmal lachen. Weil die Geschichte wirkte auf mich immer ein bisschen wie die altorientalische Version eines Rosamunde-Pilcher-Romans. Nur, dass Jessica hier eben nicht Jessica heißt, sondern Ruth. Und ich sollte als Mann darüber predigen. Na super, ja. Und dann, wie es einem so geht, wenn man anfängt, sich intensiver mit biblischen Texten zu beschäftigen, war ich auf einmal echt geplättet, wie viel in dieser unscheinbar wirkenden Geschichte steckt. Noch eine Woche zuvor hätte das Buch Ruth meinetwegen problemlos aus der Bibel rausgestrichen werden können. Ich hätte nichts vermisst. Und jetzt empfand ich plötzlich genau andersrum. Die Bibel kann schon was. Die Bibel kann wirklich was. Das kommt nicht von ungefähr, dass dieses Buch ein so wichtiges Buch ist. Ihr kennt das ja alle, dass Bertolt Brecht gesagt hat, welches Buch würde er mit auf eine einsame Insel nehmen. Sie werden lachen, die Bibel. Das kommt nicht von ungefähr. Dieses Buch hat es in sich. Das ist wirklich wahr. Und wie gesagt, man beschäftigt sich seit so langer Zeit mit der Bibel. Bin jetzt über 30 Jahre Christ. Und dass die Bibel immer noch die Fähigkeit hat, einen plötzlich völlig zu überraschen, das haut mich echt von den Socken. Ich möchte deswegen heute ein bisschen anders auf das Buch Ruth gucken. Ja, das wird bestimmt nicht der letzte Versprecher sein. Ich bin froh, dass ich hier einen Text habe heute. Ich bin sehr froh, dass ich meine Predigt nicht jetzt freihändig halten muss. Echt sehr froh. Und ihr könnt auch froh darüber sein. Glaubt mir das. Normalerweise schaut man sich ja eine biblische Geschichte an und versucht dann in seiner Predigt rauszuarbeiten, was uns diese Erzählung heute sagen will. Also man steigt auf der narrativen Ebene ein und arbeitet mit der Story. Das kann man mit Ruths Geschichte natürlich auch wunderschön machen. Das würde zu unserem Wochenende auch fantastisch passen. Schließlich ist die Geschichte der Moabiterin Ruth die Geschichte einer Frau, die sich ebenfalls auf eine Reise begibt, um als Wirtschaftsflüchtling in Israel ihr Glück zu suchen. Mein Blick ist aber heute ein anderer. Ich möchte mit euch ein paar Schritte zurücktreten und das Buch Ruth als solches auf uns wirken lassen. Was ist das für ein Buch? Warum wurde es geschrieben? Und wo will es mit uns hin? Und glaubt mir, das ist keine trockene Sache. Ich bin ja ein Mensch, der viel über Theologie nachdenkt und hoffe, dass meine Predigt euch Lust darauf macht, sich auch mal auf so einer Ebene mit der Bibel zu beschäftigen. Man verpasst nämlich so viel, wenn man es nicht macht. Es wird heute also eher Schwarzbrot als so ein nettes kleines Predigtlein. Und ich hoffe, das ist okay. Und selbst wenn dir so ein Ansatz ungewohnt ist, dann gib ihm ruhig mal eine Chance. Denn eins verspreche ich dir, nach dieser Predigt werdet ihr Ruth niemals wieder lesen wie vorher. Neugierig? Dann erzähle ich euch im Überblick schnell Ruths Story. Also das Buch spielt zur Zeit der Richter, als es noch keinen König in Israel gibt. Eine heftige Hungersnot herrscht in Israel. Das zwingt einen Mann mit Namen Elimelech und seine Frau Nomi in das benachbarte Land Moab auszuwandern. Die zwei Söhne der beiden heiraten dort schließlich zwei Moabiterinnen. Unglücklicherweise sterben nacheinander erst Elimelech, dann seine beiden Söhne. So bleibt Nomi mit den beiden Schwiegertöchtern allein zurück. Sie entschließt sich, wieder nach Israel zurückzukehren. und beide Schwiegertöchter in deren Familien zu entlassen. Doch Ruth, eine von den beiden, will Naomi nicht verlassen und so sagt sie den berühmten Satz zu ihr: Wo immer du hingehst, werde auch ich hingehen. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein. Habt ihr bestimmt schon bei irgendwelchen Hochzeiten gehört. Hier sagt es die Schwiegertochter zur Schwiegermutter. Aber anyway, manchmal interessiert uns ja nicht, wo die Sätze herkommen. Hauptsache, das klingt gut, ne? Das sollten wir vielleicht manchen Geschwistern, evangelikalen Geschwistern, nicht erzählen. Aber ach, egal. Also, die beiden machen sich auf den Weg nach Israel und kommen nach Bethlehem, wo Naomi herkommt. Um zu überleben, beginnt Ruth auf einem Feld Ähren einzusammeln, die am Boden liegen geblieben sind. Und das Feld gehört einem ganz entfernten Verwandten Naomis, der Boas heißt. Der ist sehr freundlich zu ihr und erlaubt ihr auch künftig, Ähren aufzusammeln. Naomi, die alte Kupplerin, schlägt Ruth schließlich vor, sich hübsch zurechtzumachen und sich zu Füßen von Boas zu legen, wenn der auf seinem Lager eingeschlafen sei. Weiß ich, das ist anscheinend die biblische Version von Verführung oder so. Aber so steht's da. Und dann könne sie ihn nämlich fragen, ob er ihr Schutzherr werden und für sie als Ehemann sorgen würde. Ruth befolgt den Rat und legt sich zu Boas Füßen. Und als er schließlich aufwacht, dann bittet sie ihn, für sie zu sorgen und sie zu beschützen. Und da Ruth ein ziemlich heißer Feger ist, wie gesagt, wir sind in Rosamunde Pilcherland, ja, ist Boas damit sehr einverstanden. Jedoch muss er vorher ein bestimmtes Stück Land erwerben, das ihn berechtigt, Ruth zu heiraten. Und dann schließlich rufen, und das muss dann alles noch, hat so ein paar rechtliche Sachen, die müssen alle noch vom Tisch. Und Boas ruft dann die Ältesten der Stadt zusammen als Zeugen des Verkaufs. Und so heiraten Ruth und Boas und bekommen bald einen Sohn, den sie Obed nennen, den Großvater des späteren König David. Und das ist die ganze Geschichte. Krass, oder? Das ist die ganze Geschichte. Mehr passiert dann da nicht. Womit haben wir es beim Buch Ruth zu tun? Ihre Geschichte erklärt die Herkunft der Familie von König David. Sie überbrückt quasi genau den Teil zwischen dem Richterbuch und dem 1. Samuel-Buch, geschichtlich. Und gattungsmäßig kann man das Buch Ruth wohl am ehesten als eine Novelle bezeichnen, die nach dem Motto funktioniert, vom verarmten Ausländermädchen zur Königsurgroßmutter. Und an der Oberfläche, habt ihr gerade gemerkt, ist es eine relativ unaufgeregte Erzählung, die innerhalb von 4 Kapiteln ohne allzu viel hin und her auf ihr Happy End zusteuert. Auch das kann man locker in 20 Minuten durchlesen. Festzuhalten ist, es handelt sich um eine komponierte, eine fiktive Geschichte. Ein Roman eben. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass die Namen aller handelnden Personen eine zur Erzählung passende Bedeutung haben. So heißen zum Beispiel die beiden dahinscheidenden Söhne von Naomi Machlon, das heißt Kränklicher, und Kiljon, das bedeutet Schwächlicher. Und tragen damit ihr Schicksal bereits im Namen. Wohingegen der Name von Boas, der Potente, andeutet, dass Boas als Ahne der Königsfamilie Davids etwas taugen wird. Und daraus schließe ich, der Autor will nicht einfach einen historischen Bericht verfassen. Die bedeutungsschwangere Wahl der Namen macht von Anfang an klar, dass er mit dieser Geschichte hinter etwas anderem her ist. Was nun historischer Kern und was literarisches Beiwerk ist, lässt sich demnach heute schwer sagen. Für die inhaltliche Bedeutung dieser Novelle ist es aber auch, ehrlich gesagt, eher unerheblich. Denn mit dem Buch Ruth werden unter der Hand ein paar atemberaubende Perspektivwechsel in den jüdischen Glauben eingeführt. Und über die Verbindung zur Königslinie unauslöschlich mit dem Judentum verzahnt. Der ungenannte Autor macht das so feinsinnig und subversiv, dass man es so beim Drüberlesen kaum bemerkt. Und somit ist das Buch Ruth auch ein großartiges Stück konspirative Literatur, die in einer lieblichen Hülle einen explosiven Kern an den Mann und die Frau zu bringen versucht. Ich hoffe, jetzt habe ich endgültig euer Interesse geweckt. Und dann schlage ich vor, wir arbeiten uns einfach von außen nach innen vor. Zuerst ein paar erstaunliche Einsichten über das Buch Ruth. Erstens, die Nebenrolle Gottes. Zunächst fällt auf, dass Gott auf der Handlungsebene der Geschichte überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist für ein religiöses Buch hochinteressant, zumal für ein biblisches. Normalerweise dreht sich in der Bibel ja alles um die Geschichte von Jahwe mit seinem Volk. Gott greift ein, rettet, richtet, schickt Engel, tut Wunder, lässt das Wort des Herrn seinen Propheten zukommen. Wie auch immer, aber stets ist Gott aktiv, am Handlungsgeschehen der Bibelgeschichten beteiligt. Nicht so im Buch Ruth. Es wird sich im Namen Gottes begrüßt und es wird sich über Gott beschwert. Gott ist im Glauben der Protagonisten präsent, aber nicht als Handelnder. Nicht als Handelnder. Diese Geschichte feiert das Leben mit seinen Höhen und Tiefen im Hier und Jetzt und bleibt dabei erstaunlich irdisch. Ich finde es bemerkenswert. Auch das ist Bibel. Zweitens, wer spielt die Hauptrolle? Die eigentliche Hauptperson ist auf der narrativen Ebene meines Erachtens nicht Ruth, sondern Nomi, ihre Schwiegermutter. Und ihre Geschichte ist wirklich herzzerreißend. Ein weiblicher Hiob. Sie geht in dieses fremde Land, wo erst ihr Mann stirbt und dann ihre beiden Kinder. Und ohne Einkommen rutscht sie damit an den untersten Rand der Gesellschaft. Stellt euch das mal vor. Was für ein Schicksal. In einem fremden Land, dann sterben nacheinander der Mann und dann beide Kinder. Oh, der totale Super-GAU. Und wie Hiob ist sie sauer auf Gott. Das kann ich gut verstehen. Sie fühlt sich von ihm im Stich gelassen. So sehr, dass sie, als sie mit Ruth nach Israel zurückkehrt, ihren Namen in Mara ändert. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das bedeutet die Bittere. Ist so. Nee, das passt überhaupt nicht, aber zu unserer Mara hier. Aber Nomi ändert ihren Namen in die Bittere. Ich zitiere, wie sie das dann begründet. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht, sagt sie am Ende des ersten Kapitels. Sie geht also ganz offen damit um. Und damit steht sie an dem Scheideweg, an dem wir alle stehen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Werden wir uns in unserem Schmerz verkriechen oder daran irgendwie wachsen? Es gibt ja diesen schönen Spruch, Life can make you bitter or better. Das Leben kann dich bitter oder besser machen. Werden wir uns in unserem Schmerz verkriechen oder daran irgendwie wachsen? Nomi wächst daran. Aber anders als bei Hiob, und das finde ich faszinierend, geschieht der Umschwung in ihrem Leben nicht durch ein offensichtliches Eingreifen Gottes. Gott spricht aus keinem Wettersturm zu ihr. Offiziell sagt Gott überhaupt nichts zu der ganzen Sache. Wie gesagt, Gott handelt im Buch Ruth eben nicht auf einer sichtbaren Ebene. Und auch das kennen wir, oder? Manches Problem löst Gott nicht nach einem Gebet. Manchmal erscheint uns Gott merkwürdig teilnahmslos. Manchmal schweigt Gott. Das ist schwierig auszuhalten. Aber Nomi bleibt offen für die Gelegenheiten, die ihr das Leben anbietet. Und das können wir von ihr lernen. So bitter sie ist, sie gibt nicht auf. Aber sie ist auch nicht alleine. Es ist die Freundschaft ihrer Schwiegertochter Ruth, die sie im Leben hält. Und auch diese Lektion kennen wir eigentlich. Wir brauchen einander. Uns gegenseitig zu tragen und zu ertragen, und miteinander zu gehen. Die großen Fragezeichen des Lebens zusammen aushalten und gemeinsam darauf hoffen, dass das Leben noch nicht mit uns abgeschlossen hat. Und das hat es nicht. Das hat es nicht. Denn als Ruth Boas kennenlernt, ist Naomi bereit, diesen Faden anzupacken, den ihr das Leben hinhält. Sie verkuppelt die beiden, was den Stein ins Rollen bringt, der sie aus ihrer Misere holt und letztlich dafür sorgt, dass es einen König David geben wird. Das Buch Ruth betont, dass wir nicht auf Gottes großen, warmen Regen warten sollen oder müssen, der alle unsere Probleme vorm Himmel auslöst. Wir dürfen und sollen selber aktiv sein. Handelnde. Wenn überhaupt, wird hier ein stilles Handeln Gottes beschrieben. Nee. Wenn überhaupt, streiche ich. Dadurch, dass das Buch Ruth die Genealogie Davids bebildert, wird ganz klar, dass es hier um Gottes Wirken geht. Ohne Naomis Leidensweg kein König David. Das Ganze ist die Geschichte einer unspektakulären Heilung mit spektakulären Folgen. David. Oder wie der Philosoph Søren Kierkegaard so schön sagt, Kopf hoch. Gott kann machen, dass das Falsche zum noch Besseren wird, als das Richtige gewesen wäre. Kopf hoch. Gott kann machen, dass das Falsche zum noch Besseren wird, als das Richtige gewesen wäre. Ich liebe diesen Satz. Aber das ist noch nicht alles. Unter der Oberfläche, zwischen den Zeilen, hat das Buch Ruth noch viel mehr zu bieten. Drittens, die weibliche Sicht. Ruth ist geradezu ein emanzipatorisches Buch. Es wird konsequent aus der weiblichen Perspektive geschildert. Und das ist meines Wissens in der Bibel absolut einzigartig. Und wir sprechen hier von einem Text im Ersten Testament. Frauen sind hier die Helden in einer patriarchalen Welt. Sind Naomi und Ruth in diesem Buch die Helden. Männer sind dafür da, den Samen für einen König zu geben. Ja? Aber die Helden sind zwei Frauen. Aber nicht nur das. Bis in die kleinste Nebenbemerkungen zieht sich diese weibliche Sicht durch den Text, indem es zum Beispiel das Elternhaus nicht wie im Ersten Testament üblich als Vaterhaus, sondern als Mutterhaus bezeichnet. Und wie gesagt, das ist für die damalige Zeit und für die jüdische patriarchale Gesellschaft einfach nur revolutionär. Für uns heute denken wir, ja, okay, Mutterhaus. Aber damals ist das Dynamit. Eine echte Revolution, ein echter Hammer. Und am radikalsten wird das am Ende des Buches ausgedrückt. Wenn die Ältesten und alle Männer auf dem Platz am Tor zu Boas sagen, wir sind dafür Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, also Ruth, kinderreich wie Rahel und Lea, die zusammen das Haus Israel groß gemacht haben. Hier wird nicht Jakob, der Erzvater Jakob, als derjenige genannt, der Israel groß gemacht hat, sondern seine Frauen. Das ist irre. Und genauso geht es weiter in Vers 12. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch diese Frau geben wird, soll deine Familie so bedeutend werden, jetzt kommt's, wie die Familie von Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. Dass Tamar überhaupt genannt wird, ist schon ein starkes Stück. Aber vor dem Stammesvater Juda, das ist ungeheuerlich. Das ist eine Unmöglichkeit. Versteht ihr jetzt, was ich mit explosiv meine? Das ist in der damaligen Welt pures Dynamit. Und ich bin mir ziemlich sicher, damit hat sich der Autor nicht nur Freunde unter seinen Glaubensgenossen gemacht. Ganz sicher nicht. Also, das Buch Ruth ist nicht die Rosamunde Pilcher der Bibel, sondern ihre Alice Schwarzer. Und das liebe ich so am Jüdisch. Ah, jetzt hast du es auch verstanden, ja? Entschuldigung. Ja, aber ihr seid schuld. Ich bin heute für nichts mehr verantwortlich. Du bist schuld. Nee, irgendwie muss ich hier durchkommen. Also, konzentrier dich, Jay. Also nochmal. Das liebe ich so am jüdisch-christlichen Glauben. So ein Buch schafft es in den Kanon der Bibel. In einer patriarchalen Welt schafft es dieses Buch in den Kanon der Bibel. Das ist Wahnsinn. Wie geil ist das denn? Und wenn Jesus im Neuen Testament Frauen schließlich wie selbstverständlich mit einbezieht, dann knüpft er letztlich damit an genau diese Tradition an. Klar, das ist nicht die einzige Tradition, die es im Judentum gibt, aber eine, die das, was Jesus getan hat, vorbereitet hat. Eine ganz wichtige. Viertens, die Herkunft Ruths. Mit Ruth kommt eine Ausländerin und Immigrantin in den Stammbaum Davids und damit auch in den Stammbaum Jesu. Das wird nicht verschwiegen, wie man annehmen könnte, sondern offen gesagt. Warum wäre es vielleicht klüger gewesen, das zu verschweigen? Ruth ist ja nicht nur irgendeine Ausländerin, sondern zum allen Überfluss Moabiterin. Und da wird es jetzt echt endgültig spannend. Die Moabiter waren nämlich ein Volk, mit dem Israel seit dem Auszug aus Ägypten im Konflikt lag. Ich sag's mal so, das waren die Sachsen Israels. Hier steht Bayern, aber das sage ich nicht. Ja. Oder wir würden zu Hause sagen, das waren die Offenbacher Israels oder so. Ihr wisst, was ich sagen will. Es war noch schlimmer. Das waren nicht nur Leute, über die man so einen Spruch macht, sondern es waren wirklich Erzfeinde. Und auch das langt noch nicht. Das langt noch nicht. Denn es war den Israeliten ausdrücklich von Gott verboten worden, die Moabiter in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. Ich zitiere aus dem 5. Buch Mose, aus dem 23. Kapitel. Die Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch nicht ihre Nachkommen, bis ins 10. Glied. Sie sollen nie hineinkommen, weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Du sollst nie ihren Frieden noch ihr Bestes suchen. Dein Leben lang. Krass, oder? Das sagt die Tora. Und das gesamte Buch Ruth ist im Grunde eine Gegenthese zu diesem Paragraphen. Am Anfang fliehen Nomi und ihr Mann Elimelech vor der Hungersnot ins Land der bösen Moabiter, wo sie Aufnahme und Versorgung finden. So böse sind diese dreckigen Moabiter also dann doch nicht, oder wie? Ihre Kinder heiraten moabitische Frauen. Eine davon ist eben Ruth, die dann schließlich mit Nomi nach Israel geht. Nach dem oben zitierten Abschnitt aus dem mosaischen Gesetz hätte man sie gar nicht nach Israel einreisen lassen dürfen. Und dann wird diese Moabiterin auch noch als eine sich aufopfernde Frau geschildert. Eine moabitische Heldin, die sich rührend um ihre jüdische Schwiegermutter kümmert. Und um den Ganzen die Krone aufzusetzen, lässt unser Text nicht den geringsten Zweifel daran, dass es diese Moabiterin ist, die das Königsgeschlecht Davids erst möglich macht. Eine der wichtigsten Figuren im ganzen Ersten Testament, eine der wichtigsten Figuren für das Volk Israel, gäbe es ohne eine Moabiterin nicht. Das Buch Ruth muss die Verfechter des Hasses auf den moabitischen Erzfeind rasend gemacht haben. Dynamit eben. Ein deutliches Plädoyer gegen jede Form von Rassismus. Mensch ist Mensch, egal wo du herkommst. Und auch hier sehen wir im Grunde die neutestamentliche Weigerung zwischen Juden und Heiden einen Unterschied zu machen. Sehen wir schon vorgeschattet. Fünftens. Es geht noch weiter. Ein dynamisches Gottesverständnis. Und damit nähern wir uns dem Kern dieser großartigen jüdischen Erzählung. Denn sie kritisiert ja nicht nur die Diskriminierung von Frauen und Ausländern, sondern setzt sich, indem sie das tut, auch ausdrücklich kritisch mit einem bestimmten Gottes- und Schriftverständnis auseinander. Ist euch bewusst, wie radikal es ist, wenn diese Geschichte, das oben erwähnte Gottesgebot, die Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, geradezu süffisant untergräbt, indem sie eine Moabiterin zur Ahnen des Königs macht. Sie steht damit im direkten Widerspruch zu diesen Sätzen aus dem Gebot Gottes, aus der Tora, dem heiligsten Buch der Juden. Und das ist kein Nebenschauplatz. Für die Juden der damaligen Zeit war die Feindschaft mit Moab identitätsstiftend. Im Buch Nehemia, das mehrere hundert Jahre später spielt, wird jener Moabiter-Paragraph aus dem mosaischen Gesetz wörtlich zitiert und zum Anlass genommen, alles fremde Volk aus Israel auszuscheiden. Er wird also direkt angewendet und mit einer ethnischen Säuberungsaktion umgesetzt. Das war kein Nebenschauplatz, sondern grausame Realität, die einem dann bei Nehemia als Erweckung und Gehorsam gegenüber Gott verkauft wird. Das Buch Ruth hätte das nicht unterschrieben. Wir müssen einfach feststellen, die Bibel ist sich nicht immer einig in dem, was sie als Gottes Wort identifiziert. Und gerade das macht sie so spannend, weil sie spiegelt damit unser eigenes Ringen darum, was das Wort Gottes ist, was Gott uns sagen möchte. Sie spiegelt das gleichsam wieder. Und gerade das macht Ruth eben zu so einem wichtigen Text, weil er sich auf verschiedenen Ebenen traut, eine andere Perspektive anzubieten, zu widersprechen. Er stellt uns mitten in die Frage hinein, wie ist Gott? Wir haben es vorhin schon gehört, so wie du immer schon dachtest oder vielleicht doch anders? Und seien wir ehrlich, das ist die Gefahr eines jeden religiösen Menschen, Gott zu wörtlich zu nehmen, zu genau Bescheid zu wissen, was er will und was nicht. Wenn wir denken, wir haben Gott in der Tasche, ist sie leer. Und wieder fällt mir die Parallele zu Jesus ein, der in der Bergpredigt und in vielen anderen Momenten genau dasselbe tat, wie das Buch Ruth. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, Pünktchen, 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 ich aber sage euch. Und dann folgt eine richtungsweisende Neuinterpretation von Worten Gottes, die anscheinend seines Statements bedurften. Und wir müssen uns heute dieselbe Frage stellen. Gott, wo wehst du? Cui vadis, Domine? Wohin gehst du, Herr? Und wo haben wir dich in unsere kleine Box aus Worten Gottes gesperrt? Das war die Frage, die sich die Christen zur Zeit Abraham Lincolns gestellt haben, als sie begannen, Sklaverei zu hinterfragen. Die gängige Lesart der Bibel, für die die amerikanischen Südstaaten damals standen, sah nichts Verwerfliches darin, Sklaven zu besitzen. Und sie hatte die Bibel damit auf ihrer Seite. Müssen wir mal ganz klar festhalten. Das Erste Testament befürwortet Sklaverei deutlich. Und nicht nur befürwortet es nicht nur, sondern nennt es einen Segen Gottes. Wenn du viele Sklaven hast, dann bist du gesegnet. Und im Neuen Testament, wo Sklavenhaltung im Römischen Reich an der Tagesordnung war, wird sich, müssen wir auch ehrlich sagen, nirgendwo eindeutig dagegen ausgesprochen. Sünde wird das nirgendwo genannt. Man merkt eine leichte Änderung. Paulus sagt, wenn du ein Sklave bist und freikommen kannst, ja, dann werde lieber frei. Aber der gute Paulus traut sich noch nicht zu sagen, das ist Sünde. Macht er nicht. Und ähnlich wie beim Moabiter-Paragraph war die Sache, ist die Sache biblisch gesehen an sich klar. Sklaverei, nichts dagegen. Deswegen haben die Südstaaten Christen in den USA, da gibt es wundervolle theologische Diskussionen darüber, ob man das darf oder nicht. Und die haben halt gesagt, ja hier, die Bibel ist auf unserer Seite. Trotzdem widersprachen die Christen der Nordstaaten. Ein Glück! Denn das ist euch, also in unserem Denken ist das heute präsent. Wie viel Spielraum lässt ein Satz wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst in der Frage, ob man seinen Nächsten versklaven und besitzen darf? Für uns ist die Sache heute völlig klar. Kein. Aber damals wurden sich darüber die Köpfe heiß diskutiert und schließlich entschied ein Bürgerkrieg darüber, wie wir heute darüber denken. Ich will damit nur zeigen, also solche Veränderungsprozesse, wo wir heute sagen, ja natürlich, Gott findet Sklaverei furchtbar. Das sind ganz lange Prozesse, die über die Bibel hinausgehen. Wo du die Bibel als Argument mit einbringen kannst, aber nicht im Sinne von hier steht's, sondern im Sinne einer Interpretation. Man kann sich nicht einfach mit Bibelstellen, um sich werfen und denken, man hätte Gott damit in der Tasche. Das wäre echt gefährlich, oder das ist gefährlich. Und wenn ich so das Buch Ruth lese, dann frage ich mich, bei wie vielen alteingesessenen, bibelfesten Positionen wäre es nötig, endlich mit Jesus zu rufen, ich aber sage euch. Wo ist das heute nötig? Wo müssen wir heute Buch Ruth sein? Wie subversiv und beweglich darf unser Gott sein? Das scheint mir das eigentliche Thema des Buches Ruth zu sein. Sowohl in seinem direkten Widerspruch zum Befehl Gottes, nochmal, zum Befehl Gottes in der Moabiterfrage. Also, der biblische Befund in der Moabiterfrage ist klar. Ich betone das so, weil es immer, wir wollen das ja immer harmonisieren. Alles irgendwie, ja, und dann ist das irgendwie so, ne? Die Bibel ist sich nicht einig. Der biblische Befund ist klar. Moabiter gehen gar nicht, fertig. Untermenschen. Das Buch Ruth sagt, ne, 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 ne. Also, sowohl in seinem direkten Widerspruch zum Befehl Gottes in der Moabiterfrage, als auch in seiner radikalen Aufwertung der Frau, als auch auf der narrativen Ebene, in der Gott eben nicht von Dornbusch zu Dornbusch hüpft, sondern Nomis Schicksal und Heilung in den Zusammenhang von eigenem Anpacken und einem stillen Handeln Gottes stellt. In all diesen Dingen ist das Buch Ruth unglaublich subversiv und eben beweglich. Auf all diesen Ebenen hinterfragt das Buch Ruth unsere Sicht von Gott und lädt uns dazu ein, Raum für Gottes Dynamik zu sehen. Und ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir heute mehr denn je. Und damit biegen wir langsam in die Zielgerade unserer Reise ein. Ja, wir sind mit 4 alttestamentlichen Geschichten losgezogen, in See gestochen. Und ich habe sehr bewusst auch schwierige Texte mit dazu genommen, weil ich glaube, dass wir es uns nicht mehr leisten können, nur über unsere Wohlfühlverse zu sprechen. Das nimmt uns heute keiner mehr ab. Die kennen unser Buch besser als wir. Und es wird diesem großartigen Glauben und diesem großartigen Buch eben auch nicht gerecht. Wie sollen wir Gottes Licht an den dunklen Orten unseres Lebens finden, wenn wir es noch nicht mal in den dunklen Geschichten der Bibel finden können? Und ich wollte euch ja Lust auf die Bibel machen, weil in diesem Buch so eine ungeheure Beweglichkeit steckt. So viel wunderbar Menschliches und Göttliches zur gleichen Zeit. Und vielleicht geht's ja einigen von euch so, dass sie meinen eher liberalen Blick ein bisschen gewöhnungsbedürftig finden oder so. Das ist ja auch völlig okay. Wie gesagt, ich bin ja nicht dazu, oder wir sind ja nicht dazu berufen, richtig zu liegen oder recht zu haben, sondern zu lieben. Wir können da ruhig unterschiedlicher Meinung sein, finde ich. Okay, ich möchte zum Schluss einmal nochmal kurz die 4 Schwerpunkte aus meinen Vorträgen nennen. Jona lädt uns dazu ein, dass Gott bei uns landen will. Die Reise unseres Lebens mit all ihren Um- und Fluchtwegen als das Werben Gottes zu begreifen, unser Herz zu erreichen, uns weich und sanft und barmherzig machen zu dürfen. Die Geschichte von der Beinaopferung Isaaks erinnert uns daran, dass es gefährlich werden kann, wenn wir uns zu sicher sind. Wenn wir uns nicht mehr von Gott unterbrechen lassen, kann unser Eifer für Gott geradewegs an Gott vorbeiführen. Elia fragt uns, wer unser Gott ist. Der Gott des Siegens oder der Gott des Liebens? Und seine Geschichte möchte uns in den sanft wehenden Gott hineinlocken. Und das Buch Ruth spricht uns den Mut zu glauben, dass Gott beweglicher ist, als wir annehmen. Und nun verlassen wir diese 4 Hafen und stechen wieder in See, hinaus aufs weite Meer unseres eigenen Lebens, deiner eigenen Geschichte. Die 4 angefahrenen Häfen mit all ihren Eigenheiten und Inspirationen. Ich hoffe, dass sie dich ein bisschen begleiten, wenn morgen das normale Leben bei dir wieder losgeht und ich zu Hause einen Film nach dem anderen gucken werde. Ich hoffe, dass sie dir helfen, deine Segel zu setzen und deinen Kurs zu finden. Gott segne euch dabei. Ich würde gerne noch für euch beten, wenn das okay ist. Lieber Vater, ich habe die Zeit hier echt genossen. Mann, sind das tolle Menschen hier. Da hast du echt eine tolle Gemeinde in Bayern. In Franken, ich weiß. Der liebe Gott kann das schon übersetzen. Nee, ehrlich, ich danke dir für diese wunderschöne Zeit hier, dass ich für die paar Tage Teil dieser Gemeinschaft sein konnte, mit dazugenommen wurde, Wahnsinnsgespräche hatte, mit Offenheit, theologischen Debatten. Vielen, vielen Dank für diese wundervollen Menschen. Und Herr, ich bitte dich, dass du einfach bei dem, was im nächsten Jahr auf die City Church wartet, dass du ihnen hilfst, weise in dem zu sein, was du dir vorgenommen hast, dass sie das hören, dass sie beweglich sind, dass sie wirklich fragen, Quo vadis Domine, wohin gehst du? Wohin wehst du? An welchen Ort, an welchen Platz, zu welchen Menschen? Gib ihnen Weisheit und begleite sie. Und ich danke dir, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin jetzt mit denen befreundet. Das ist echt schön. Amen. Ganz am Schluss nochmal den schönen Satz, den schönen gnadenvollen Satz von Kierkegaard, damit wir das nicht vergessen. Kopf hoch! Gott kann machen, dass das Falsche zum noch Besseren wird, als das Richtige gewesen wäre. Amen.